Stell dir vor, du arbeitest 7 lange Jahre für ein einziges Ziel. Also du schwitzt da in der Wüstensonne, du erträgst diese eisigen Nächte, gibst buchstäblich einfach alles auf. Mhm. Und das alles, weil du diesen einen Vertrag hast. Und dann am Tag der Auszahlung quasi wachst du auf, das Licht fällt so ins Zimmer und du stellst plötzlich fest, dein Vertragspartner hat einfach das Kleingedruckte ausgetauscht.
Ja, der absolute Albtraum eigentlich.
Total, du hast also nicht das bekommen, wofür du gearbeitet hast, sondern etwas völlig anderes. Herzlich willkommen zu diesem Deep Dive. Wir nehmen uns heute das Quellenmaterial rund um eine der ja bekanntesten und ehrlich gesagt auch chaotischsten Familiendynastien der Geschichte vor.
Das kann man wohl laut sagen, ja.
Wir sprechen über die historischen Aufzeichnungen und Analysen zu Genesis, speziell so die Kapitel 29 bis 31. Also die Geschichte, in der Jakob auf seinen Onkel Laban trifft. Und falls du also als Hörer bei diesen Texten immer noch an diese makellosen Vorbilder in weißen Gewändern denkst, die da sanft lächelnd ganz weise Entscheidungen treffen, dann müssen wir dieses Bild heute mal komplett demontieren.
Ja, definitiv. Diese Texte sind wirklich das absolute Gegenteil von so weichgespülten Heldenepen, wie man sie sich oft vorstellt.
Absolut, ja.
Wir blicken hier eigentlich auf ein psychologisches und auch rechtliches Schlachtfeld des antiken Nahen Ostens. Also das ist keine Geschichte, in der moralische Reinheit irgendwie belohnt wird.
Eher im Gegenteil.
Genau. Es ist ein brutaler Überlebenskampf. Geprägt von systematischem Betrug, von psychologischer Kriegsführung und das mitten innerhalb der Familie. Und eben auch diesem völlig verzweifelten Versuch, das eigene Schicksal durch irgendwelche Schlupflöcher und so antike Magie zu kontrollieren.
Okay, lass uns das mal aufdröseln. Jakob kommt ja nicht gerade als strahlender Held zu Laban nach Paddan Aram. Er ist ein Flüchtling.
Richtig, ein Flüchtling auf der Flucht vor der eigenen Familie.
Genau. Er hat ja gerade erst seinen blinden Vater Isaak um diesen familiären Segen betrogen, seinen Zwillingsbruder Esau um das Erstgeburtsrecht gebracht und jetzt rennt er buchstäblich um sein Leben.
Ja.
Er landet dann also bei der Familie seiner Mutter, also bei Onkel Laban. Und Laban empfängt ihn am Brunnen mit diesem Satz, warte, ich hab's mir aufgeschrieben, du bist mein eigenes Fleisch und Blut. Für jemanden, der auf der Flucht ist, klingt das doch erstmal wie der rettende Hafen, oder?
Ja, das klingt total tröstlich im ersten Moment. Aber dieser Satz von Laban ist eigentlich eine der brillantesten Untertreibungen des gesamten Textes.
Echt? Wie meinst du das?
Naja, Fleisch und Blut bedeutet hier eben nicht nur diese wohlige, familiäre Zuneigung. Es ist mehr so eine subtile Ankündigung. Also Jakob und Laban, die sind aus genau demselben Holz geschnitzt.
Ah, okay.
Beide sind absolute Meister der Manipulationen. Jakob trifft hier also nicht auf einen so wohlwollenden, netten Onkel, sondern eigentlich auf sein eigenes Spiegelbild. Nur eben mit dem Unterschied, dass Laban Jahrzehnte mehr Erfahrung im Täuschen hat.
Verstehe. Der alte Meister trifft auf den Lehrling sozusagen.
Ganz genau. Und weil Jakob als Flüchtling ja völlig mittellos ist, kann er keinen traditionellen Brautpreis zahlen. Also diesen sogenannten Moha, den man damals für Labans jüngere Tochter Rahel hätte zahlen müssen.
Mhm.
Also schlägt Jakob vor, er arbeitet stattdessen 7 Jahre. Das ist dann ein knallharter, rechtlich bindender Dienstvertrag.
Und diese 7 Jahre, die vergehen für ihn laut Text aus Liebe angeblich wie im Flug. Fand ich schon fast romantisch. Aber dann kommt diese Hochzeitsnacht. Und das ist der Punkt, an dem ich beim Lesen der historischen Analyse wirklich mal kurz stehen bleiben musste.
Ja, die berühmte Hochzeitsnacht.
Genau, weil die große Frage, die sich doch jedem sofort aufdrängt, ist, wie in aller Welt schläft jemand mit einer Frau, verbringt die gesamte Nacht mit ihr und merkt wirklich erst am nächsten Morgen, als die Sonne so aufgeht, dass es gar nicht Rahel ist, sondern ihre ältere Schwester Lea.
Das fragt man sich aus heutiger Sicht natürlich sofort.
Ja. Das klingt für unser modernes Verständnis einfach nach einem absolut unplausiblen Plottwist, oder?
Absolut. Aber wenn wir unsere moderne Brille mal abnehmen und uns die Hochzeitspraktiken im antiken Mesopotamien so ein bisschen genauer ansehen, dann wird die Mechanik von diesem Betrug eigentlich erschreckend plausibel.
Okay, wie hat das funktioniert?
Zunächst mal müssen wir das Setting verstehen. Ein Hochzeitsfest dauerte damals nicht einen Abend, sondern 7 Tage.
7 Tage? Puff.
Ne? Massiv getrübt waren. Er war wahrscheinlich betrunken.
Okay, Alkohol spielt also eine große Rolle.
Richtig. Zweitens gab es in so einem Zelt ja keine künstliche Beleuchtung. Es war in der Nacht einfach pechschwarz. Und dann gibt es noch einen entscheidenden Faktor, und das ist die rechtliche und kulturelle Kleidung der Braut.
Also der Schleier.
Ja, aber sie trug eben nicht nur so einen ganz leichten Netzschleier, wie man das heute vielleicht kennt. Das waren oft schwere, dicke, völlig verhüllende Gewänder, die den gesamten Körper und auch das Gesicht verbargen. Und die Übergabe der Braut durch den Vater an den Ehemann im Zelt, das war der rechtliche Akt.
Ach krass. Das heißt also, Laban nutzt diese kulturellen Rituale, also die Dunkelheit, den Alkohol, diesen dicken Schleier als so eine Art juristischen Taschenspielertrick aus?
Ganz genau. Er nutzt das System gegen Jakob.
Jakob vollzieht also die Ehe und damit ist der Vertrag unwiderruflich besiegelt. Und die unglaubliche Ironie dabei ist ja, Jakob, also der Mann, der die Blindheit und diese Dunkelheit der Augen seines Vaters ausgenutzt hat, um sich als sein älterer Bruder Esau auszugeben, der wird jetzt im Schutz der Dunkelheit von seinem eigenen Schwiegervater betrogen. Und der schiebt ihm die ältere Schwester unter. Das ist schon heftig.
Ja, das ist absolut keine zufällige Parallele. Was hier faszinierend ist, der Text arbeitet hier ganz gezielt mit dem Konzept der poetischen Gerechtigkeit. Oder besser gesagt, der göttlichen Vergeltung durch natürliche Konsequenzen.
Der Betrüger wird durch seine eigenen Methoden betrogen.
Exakt. Und Labans Ausrede am nächsten Morgen, als alles auffliegt, die ist juristisch einfach brillant. Auch wenn sie moralisch völlig skrupellos ist.
Was sagt er nochmal genau?
Er behauptet schlicht und einfach, es sei halt nicht die Ortssitte, die Jüngere vor der Älteren wegzugeben. Er beruft sich also auf so ein lokales Gewohnheitsrecht. Ein Recht, das er praktischerweise bei dem Vertragsabschluss vor 7 Jahren völlig verschwiegen hat.
Wahnsinn. Und er hat Jakob damit ja genau da, wo er ihn haben will. Er zwingt ihn dann ja direkt in den nächsten Knebelvertrag. Noch einmal 7 Jahre Arbeit, um dann endlich auch Rahel zu bekommen.
Richtig, ja.
Und das katapultiert uns ja direkt in eine familiäre und häusliche Situation, die an psychologischer Härte echt kaum zu überbieten ist.
Definitiv, das ist ein Pulverfass.
Absolut. Du hast also 2 Schwestern, die nun mit demselben Mann im selben Zelt leben. Jakob liebt Rahel, aber er vernachlässigt Lea völlig. Und das führt zu diesem extrem toxischen Wettstreit um Nachkommen, der sich über Jahre hinzieht. Lea bekommt einen Sohn nach dem anderen, während Rahel kinderlos bleibt.
Ja, und man muss sich die absolute Verzweiflung dieser beiden Frauen in dieser patriarchalischen Gesellschaft wirklich verdeutlichen.
Mhm.
Für eine Frau im antiken Nahen Osten war ihr gesellschaftlicher Status, ihre Sicherheit im Alter und vor allem ihr Teil am Erbe untrennbar mit der Geburt von Söhnen verknüpft.
Okay, also pure Existenzangst eigentlich.
Genau. Lea hat zwar Söhne, aber sie sehnt sich eben verzweifelt nach der emotionalen Anerkennung ihres Mannes. Und Rahel auf der anderen Seite hat zwar die Liebe ihres Mannes, aber sie ist gesellschaftlich und existenziell extrem gefährdet, weil sie kinderlos ist.
Und sie schreit Jakob ja dann irgendwann an, gib mir Kinder oder ich sterbe. Das klingt erstmal total dramatisch.
Das ist aber keine hysterische Übertreibung. Das ist einfach die knallharte soziale Realität damals. Ohne Kinder war eine Frau in dieser Kultur praktisch tot.
Und Jakob? Der reagiert auf diese Verzweiflung seiner Frau jetzt auch nicht gerade mit so einfühlsamer Seelsorge, oder?
Überhaupt nicht. Er brüllt einfach zurück, ob er denn an Gottes Stelle sei.
Puh, sehr empathisch.
Ja, wirklich. Und aus dieser beiderseitigen, tiefen Verzweiflung heraus greifen die beiden Schwestern dann zu Mitteln, die uns heute doch ziemlich befremdlich vorkommen.
Ja, sie geben Jakob ja ihre Mägde, also Bilha und Zilpa, als so eine Art Leihmütter.
Mhm, eine gängige Praxis damals, aber trotzdem extrem.
Und als das dann immer noch nicht reicht, stürzen sie sich auf so einen seltsamen Volksglauben. Wir müssen an dieser Stelle unbedingt über diese Episode mit den Alraunen sprechen.
Ah ja, die Mandragora Officinarum.
Genau die. Rahel und Lea feilschen da erbittert um diese gelbroten Früchte. Und deren Wurzeln sind wohl angeblich so ein bisschen wie menschliche Körperteile geformt, richtig?
Genau, so ein bisschen wie so kleine Torsos.
Lea tauscht dann sogar eine Nacht mit ihrem eigenen Ehemann gegen diese Alraunen von Rahel ein. Das ist doch verrückt. Warum taucht in so einem Text, der ja eigentlich die Souveränität eines einzigen Gottes etablieren soll, plötzlich so ein magischer Basar auf? Das wirkt doch irgendwie wie so ein totaler Fremdkörper in der Geschichte.
Das stimmt. Es wirkt im ersten Moment genauso. Aber es wirkt eigentlich nur so lange wie ein Fremdkörper, bis man versteht, was der Text mit dieser Magie eigentlich anstellt.
Okay, was macht er denn damit?
Der Text demontiert diese Magie nicht durch ein direktes Verbot, also er sagt nicht, das dürft ihr nicht tun, sondern er demontiert sie durch reine Wirkungslosigkeit.
Ah, spannend.
Im antiken Volksglauben galt diese Alraune aufgrund ihrer menschenähnlichen Form, das nennt man sympathische Magie, als ganz starkes Aphrodisiakum und eben als Fruchtbarkeitsmittel.
Mhm.
Rahel glaubt also, wenn sie nur diese Wurzeln hat, dann kann sie die Biologie und damit letztlich auch die göttliche Ordnung kontrollieren. Sie will im Prinzip so einen mechanischen Hebel umlegen, um schwanger zu werden.
Aber dieser Hebel, der bricht dann einfach ab. Denn Rahel, die ja die magischen Wurzeln am Ende bekommt, die bleibt vorerst weiterhin kinderlos.
Richtig.
Und Lea, die ihre Wurzeln weggegeben hat, die wird in genau jener Nacht, die sie sich da erkauft hat, prompt wieder schwanger. Das ist so ironisch. Der Text nimmt diesen tief verwurzelten Aberglauben und führt ihn regelrecht vor, oder?
Absolut. Er zeigt den Hörern oder Lesern damals ganz klar, egal welche antiken, Biohacks oder magischen Tricks ihr anwendet, ihr seid am Ende nicht die Regisseure eurer eigenen Geschichte.
Wenn wir das mit dem großen Ganzen verbinden, was sagt uns das?
Der theologische Befund der historischen Analyse ist hier wirklich messerscharf. Gott lässt sich nicht durch irgendwelche Wurzeln manipulieren. Erst Jahre später, als Rahel jede Illusion von eigener Kontrolle wirklich aufgegeben hat, bringt sie dann Josef zur Welt.
Ja, und ihr Gebet ist dann ja auch keine Beschwörungsformel mehr, oder?
Nein, überhaupt nicht. Es ist dann die reine Anerkennung einer höheren Instanz. Was wir hier sehen, ist eigentlich das Heranwachsen einer Familie, die völlig zerrüttet und dysfunktional ist.
Mhm.
Diese Patriarchen werden nicht erwählt, weil sie moralische Giganten sind, sondern die übergeordnete Instanz nutzt diese zutiefst fehlerhaften Menschen, um trotzdem einen viel größeren Plan zu weben.
Wir sehen ja dieses Thema, also diese Illusion von Kontrolle, auch sofort wieder aufpoppen, wenn es um das Finanzielle geht in der Familie.
Oh ja.
Jakob hat jetzt durch dieses ganze Hin und Her eine riesige Familie. Das ist ja quasi die Basis für die späteren 12 Stämme Israels. Aber er hat null eigenes Kapital. Er will Laban also verlassen und sein eigenes Ding machen.
Richtig.
Laban, der wiederum durch so eine Art Wahrsagerei erkannt hat, dass sein eigener Reichtum nur an Jakobs Anwesenheit hängt, der will ihn natürlich unbedingt halten. Also fangen sie an zu verhandeln.
Und es wird wieder getrickst.
Genau. Jakob fordert als Abfindung alle gesprenkelten, gefleckten und dunklen Schafe und Ziegen. Alles, was rein weiß ist, das bleibt bei Laban.
Das ist auf den ersten Blick ein scheinbar katastrophaler Deal für Jakob.
Wieso das?
Naja, genetisch gesehen stellen gesprengelte und gefleckte Tiere in diesen antiken Herden eine absolute Minderheit dar. Das meiste war weiß. Laban stimmt also sofort zu, weil er sich denkt, haha, ich habe Jakob schon wieder übervorteilt.
Er denkt, er macht den Deal seines Lebens.
Genau. Und um wirklich ganz sicher zu gehen, bricht Laban den Vertrag einfach noch am selben Tag. Er lässt alle vorhandenen gefleckten Tiere durch seine eigenen Söhne aus der Herde aussortieren und treibt sie 3 Tagesreisen weit weg.
Das ist so hinterhältig. Jakob steht also vor einer Herde aus reinweißen Tieren und soll nun genau daraus gefleckten Nachwuchs züchten. Das geht doch gar nicht.
Tja, und das ist der Punkt, an dem Jakob zu seinem nächsten Trick greift.
Genau, er nimmt diese frischen Äste, schält da die Rinde so streifenweise ab, sodass sie weiß gestreift sind und legt sie dann an die Wassertröge. Also genau dorthin, wo sich die kräftigsten Tiere paaren.
Mhm.
Und tatsächlich, die Nachkommen sind auf einmal gestreift und gefleckt. Jakob baut sich da aus dem Nichts ein massives Wirtschaftsimperium auf. Aber mal ehrlich, wenn wir das biologisch betrachten, ist das doch kompletter Unsinn, oder? Schauen sich Schafe ernsthaft gestreifte Stöcke an und verändern dadurch einfach ihre DNA? Das ist doch verrückt.
Aus heutiger Sicht ist das natürlich verrückt. Aber wir haben es hier mit einem weiteren antiken wissenschaftlichen Erklärungsmodell zu tun. Das nennt sich die sogenannte maternale Impression.
Maternale Impression?
Ja. In der Antike, und das zieht sich übrigens bis hin zu Gelehrten wie Aristoteles, da glaubte man ernsthaft, dass visuelle Eindrücke, die ein weibliches Lebewesen genau im Moment der Empfängnis hat, physische Auswirkungen auf den Fötus haben.
Ach, krass.
Jakob agiert hier also nicht irgendwie als Prophet, sondern als antiker Züchter, der die damalige Wissenschaft in Anführungszeichen anwendet. Er denkt wirklich, er hätte das System durch so einen Genetik-Hack ausgedribbelt.
Er klopft sich also innerlich auf die Schulter für seine total geniale Zuchtmethode.
Ja, aber die Quelle lässt auch hier Jakobs Illusion völlig auflaufen.
Inwiefern?
In einem Traum, den Jakob später seinen Frauen erzählt, da offenbart sich die tatsächliche Mechanik dieses Reichtums. Nicht diese geschälten Stöcke haben die Genetik verändert.
Sondern?
Es war ein direkter Eingriff Gottes, der Labans ständige Vertragsbrüche einfach aushebelte. Laban hatte Jakobs Lohn ja 10-mal geändert, wobei die 10 im literarischen Kontext für unzählige, absolute Täuschungen steht.
Mhm.
Aber dieses höhere Prinzip überschreibt Labans Manipulation einfach. Gott hat den Reichtum schlichtweg von Laban genommen und auf Jakob transferiert. Jakobs Stöcke waren im Grunde reine Makulatur. Sie haben gar nichts bewirkt.
Das ist echt spannend. Und diese massive Vermögensverschiebung, die bleibt ja auch nicht ohne Konsequenzen im Lager. Labans Söhne sehen natürlich, wie Jakob förmlich explodiert vor Reichtum, während ihr eigenes Erbe total schrumpft.
Ja, da kippt die Stimmung gewaltig.
Die Atmosphäre wird ja richtig lebensgefährlich. Labans Blick verdunkelt sich und das leitet dann den ultimativen Showdown ein. Jakob erhält von Gott die Anweisung, in seine Heimat zurückzukehren. Er trommelt also seine Frauen zusammen auf dem Feld und muss sie jetzt überzeugen, das Haus ihres Vaters für immer zu verlassen.
Und diese Unterredung auf dem Feld, die ist sowohl loristisch als auch psychologisch wirklich hochspannend.
Wieso genau?
Naja, Lea und Rahel stimmen dieser riskanten Flucht ja nicht einfach aus so einem frommen, religiösen Gehorsam zu.
Mhm.
Sondern aus knallharten ökonomischen Gründen.
Ach, weil Laban das Geld behalten hat.
Ganz genau. Sie klagen Laban an, sie wie Ausländerinnen behandelt zu haben und ihren Preis komplett verzerrt zu haben.
Mhm.
In der damaligen Rechtspraxis war der Brautpreis, den ein Ehemann erbrachte, in diesem Fall also Jakobs 14 Jahre harte Arbeit, eigentlich als finanzielle Absicherung für die Töchter gedacht.
Also falls der Ehemann mal stirbt oder sie verstößt.
Richtig. Aber Laban hat diesen Wert einfach komplett für sich selbst vereinnahmt und verprasst. Er hat seine eigenen Töchter wie Ware verkauft und das haben sie ihm nie verziehen.
Wahnsinn. Sie packen dann also alles zusammen und fliehen heimlich über den Euphrat in Richtung des Berglandes Gilead. Und hier wird es wirklich interessant.
Ja. Jetzt kommt mein Lieblingsteil.
Weil die Geschichte nimmt hier eine Abzweigung, die mich beim Lesen der Quellen echt fasziniert hat. Rachel schleicht sich nämlich kurz vor der Abreise noch ins Zelt ihres Vaters und stiehlt die Teraphim.
Genau.
Das sind ja diese kleinen Hausgötter, also so Statuen. Laban bemerkt das erst viel später, jagt ihnen dann 7 Tage lang hinterher und stellt sie schließlich.
Und ich habe mich gefragt, warum riskiert Rachel in so einer ohnehin schon extrem gefährlichen Fluchtsituation ihr eigenes Leben für ein paar Holz- oder Tonfiguren? Waren die heimlich doch Götzendiener?
Das ist eine super Frage. Und die Antwort darauf finden wir interessanterweise nicht in der Theologie, sondern im antiken Eigentumsrecht.
Okay.
Wenn wir uns archäologische Funde wie die Nuzi-Texte ansehen, das sind Tontafeln aus dem alten Mesopotamien, dann verstehen wir die Funktion dieser Teraphim plötzlich.
Was steht denn da drin? Diese Hausgötter waren eben nicht einfach nur Kultgegenstände für das tägliche Gebet. Sie fungierten oft als eine Art Besitzurkunde. Wer die Hausgötter innehatte, der konnte rechtlichen Anspruch auf das Haupterbe der Familie erheben.
Warte mal, das ändert ja wirklich alles. Rachel begeht hier also keinen religiösen Götzendienst, sondern sie räumt im Grunde den antiken Tresor ihres Vaters aus. Sie stiehlt buchstäblich die Grundbücher.
Ganz genau so kann man das übersetzen. Rahel rächt sich für das gestohlene Erbe, indem sie die rechtlichen Dokumente an sich nimmt, die eigentlich Labans Söhnen die Zukunft sichern sollten.
Krass.
Laban verfolgt Jakob also nicht nur, weil er sich vielleicht emotional von seinen Enkeln verabschieden will.
Das ist ja nur die fromme Ausrede, die er dann vorschiebt, oder?
Richtig. Er verfolgt ihn in Wahrheit, weil er den ultimativeren feindlichen Überfall auf sein Imperium fürchtet. Wenn Jakob die Götter hat, könnte er Jahre später zurückkommen und Labans gesamten Besitz einklagen. Es geht hier einfach um massive Macht und unfassbaren Reichtum.
Das erklärt natürlich auch Labans absolute rasende Wut, als er sie dann endlich einholt. Er wirft Jakob ja direkt den Diebstahl der Götter vor. Und Jakob, der ist ja völlig ahnungslos, dass seine Lieblingsfrau diese Dinger gestohlen hat.
Ja, Jakob weiß von nichts.
Und er wird daraufhin so wütend über die Anschuldigung, dass er ein todbringendes Urteil ausspricht. Er sagt, wer auch immer deine Götter hat, soll nicht am Leben bleiben. Er erlaubt Laban dann, das gesamte Lager auf den Kopf zu stellen.
Ein lebensgefährlicher Fehler.
Total. Und was dann folgt, ist eine Szene, die in ihrer Ironie kaum zu übertreffen ist. Laban wühlt sich durch jedes einzelne Zelt und kommt schließlich zu Rahil.
Und Rahil hat die Statuen in der Satteltasche ihres Kamels versteckt und sitzt einfach darauf.
Ja.
Als ihr Vater hereinstürmt, sagt sie ihm seelenruhig, sie könne leider nicht aufstehen, da es ihr nach der Frauenweise ergehe.
Sie beruft sich also auf ihre Menstruation.
Genau. In der Kultur des antiken Nahen Ostens bedeutete dies rituelle Unreinheit. Niemand und schon gar kein Mann würde eine Frau in diesem Zustand berühren oder sie zwingen aufzustehen.
Das ist der absolute Triumph der Täuschung, oder? Laban, der Patriarch, der alle anderen jahrelang immer nur manipuliert und ausgenutzt hat, wird jetzt von seiner eigenen Tochter durch eine meisterhafte List demütigend vorgeführt.
Ja, und schlimmer noch, sie sitzt auf seinen Göttern, während sie rituell unrein ist. Sie entweiht also auch noch das Heiligste, was Laban besitzt. Und er merkt es nicht einmal. Er muss am Ende völlig frustriert aufgeben und findet einfach nichts.
Und in genau dem Moment, in dem diese Durchsuchung ergebnislos endet, bricht bei Jakob so ein innerer Vulkan aus. Also 2 Jahrzehnte aufgestauter Frust, Demütigung und Ausbeutung entladen sich plötzlich.
Oh ja. Das ist eine gewaltige Rede.
Jakob rechnet echt schonungslos mit Laban ab. Er schildert da, wie er die Verluste der Herde immer aus eigener Tasche gedeckt hat, wie er in glühender Hitze und eisiger Kälte wach blieb, während Laban eigentlich nur darauf aus war, ihn komplett zu ruinieren.
Es ist ein brillanter rhetorischer Moment. Da gewinnt Jakob endlich mal die moralische Oberhand.
Wenn man diese Spannung so liest, also in der Analyse, dann erwartet man eigentlich ein Blutbad. Also du hast da 2 mächtige Männer, umgeben von bewaffneten Knechten, mitten in der Wildnis, der völlige Vertrauensbruch. Aber es endet nicht in Gewalt.
Nein, interessanterweise nicht.
Sie tun etwas, das für diese Epoche und Region wohl sehr typisch ist, aber in diesem familiären Chaos fast schon absurd wirkt. Sie schließen einen Friedensvertrag.
Einen sogenannten Covenant.
Richtig, einen klassischen antiken Vasallen- oder eben Friedensvertrag. Sie errichten eine steinerne Säule und sammeln einen großen Steinhaufen an. Diese physischen Landmarken dienen dann als stumme Zeugen und vor allem als eine unüberschreitbare Grenze.
Mhm. Also so eine alt demilitarisierte Zone.
Genau. Die Vereinbarung lautet ganz pragmatisch. Ich überschreite diese Linie nicht, um dir zu schaden, und du kommst nicht auf meine Seite, um mich anzugreifen.
Also was bedeutet das alles? Das ist ja kein Abkommen aus so einer tiefen, wiederentdeckten, familiären Liebe.
Überhaupt nicht. Es ist ein Nicht-Angriffspakt aus reinem Selbstschutz. Das Abkommen wird dann durch ein Opfermahl und bindende Eide besiegelt. Man misstraut sich zutiefst, aber man einigt sich darauf, sich in Ruhe zu lassen.
Bei diesen Eiden, da bin ich über eine Formulierung echt gestolpert. Jakob schwört nämlich nicht einfach beim Gott Abrahams, wie man es an der Stelle vielleicht erwarten würde. Er schwört bei der Furcht Isaaks. Warum wählt er diesen ungewöhnlichen, ja fast schon bedrohlichen Begriff für Gott?
Da stoßen wir auf ein sehr spannendes rhetorisches Werkzeug, eine sogenannte Metonymie. Dabei wird die Wirkung für die Ursache gesetzt.
Okay, was heißt das genau in diesem Fall?
Isaak, also Jakobs Vater, hatte in seinem Leben eine sehr spezifische, extrem ehrfurchtgebietende Erfahrung mit der göttlichen Präsenz gemacht. Diese Präsenz löste eine tiefe Furcht, also im Sinne von Ehrfurcht und völliger Überwältigung in ihm aus.
Ah, verstehe.
Wenn Jakob hier also auf die Furcht Isaaks schwört, dann ruft er nicht etwa einen grausamen, schrecklichen Gott an, sondern er erinnert Laban schlicht daran, dass hinter ihm, also hinter Jakob, eine Macht steht, die absoluten Respekt einfordert.
Mhm.
Eine Macht, die sogar Laban in der Nacht zuvor in einem Traum eindringlich gewarnt hatte, Jakob kein Haar zu krümmen.
Das ist eine starke Drohung. Wenn wir jetzt mal einen Schritt zurücktreten und uns diese ganze wilde Geschichte so als Ganzes anschauen. Wir haben da Betrüger, die betrogen werden.
Ja.
Wir haben Frauen, die verzweifelt um Liebe kämpfen und magische Wurzeln als Hebel benutzen.
Wir haben Zuchttricks mit geschälten Stöcken, gestohlene Götterstatuen unter Kamelsätteln und Verträge, die nur geschlossen werden, weil man sich gegenseitig eigentlich abgrundtief misstraut. Das ist das absolute Gegenteil einer aufgeräumten, frommen Sonntagsschulgeschichte.
Das kann man so sagen.
Wie ordnen die historischen Quellen diesen Wahnsinn im großen Ganzen eigentlich ein?
Diese theologische und historische Schlussfolgerung am Ende ist wirklich entscheidend. Man darf nämlich keine dieser ganzen Krisen, Schandtaten oder Manipulationen isoliert für sich betrachten.
Okay.
Jakob durchlebt unter Laban 20 Jahre der totalen Isolation, der harten Arbeit und des ständigen Verrats. Aber genau in dieser toxischen Umgebung, in diesem Schmelztiegel der Dysfunktion, da formt sich sein Charakter.
Er lernt es auf die harte Tour.
Genau. Die Quellen machen klar, Gottes großer Plan ist eben nicht abhängig von der moralischen Perfektion seiner Akteure.
Gott sei Dank, möchte man fast sagen.
Ja, absolut. Das übergeordnete Muster nutzt die Fehler, die Gier und auch die Täuschungen dieser Menschen, um sie genau dorthin zu bringen, wo sie am Ende sein müssen. Jakob wird durch Laban auf eine noch viel, viel größere Konfrontation vorbereitet.
Welche Konfrontation meinst du?
Das baldige, unausweichliche Wiedersehen mit seinem Bruder Esau, den er vor 20 Jahren betrogen hat. Ohne die Zeit bei Laban wäre er dafür gar nicht bereit gewesen.
Das ist eine faszinierende Erkenntnis. Selbst im tiefsten Chaos, also in den unfairsten Phasen unseres eigenen Lebens, wenn wir das Gefühl haben, von anderen permanent ausmanövriert oder betrogen zu werden, gibt es oft eine tiefere Dynamik, die da am Werk ist. Gott webt gewissermaßen mit dem fehlerhaften Material, das er vorfindet.
Sehr treffend formuliert, ja.
Also lass uns diese intensive Reise noch mal kurz für dich zusammenfassen. Wir haben gesehen, wie rechtliche Schlupflöcher und Dunkelheit genutzt wurden, um den ultimativen Vertragsbruch zu begehen. Wir haben verstanden, dass verzweifelte Menschen, ob damals oder auch heute, zu jedem erdenklichen Strohhalm greifen.
Mhm.
Sei es die Magie einer Alraunenwurzel oder der Aberglaube an geschälte Stöcke bei der Tierzucht. Wir haben gelernt, dass gestohlene Hausgötter nicht immer so ein religiöses Statement waren, sondern oft einfach ein knallharter, wirtschaftlicher Rachefeldzug.
Richtig.
Und wir haben gesehen, wie der familiäre Krieg in einem eiskalten, aber effektiven Friedensvertrag endet. Alles orchestriert von einer unsichtbaren Hand, die sich durch menschliche Fehler einfach nicht aufhalten lässt.
Eine unglaubliche Geschichte. Wirklich.
Ja, aber bevor du jetzt abschaltest und wieder in deinen Alltag zurückkehrst, möchte ich dir als Hörer noch einen Gedanken mitgeben. Ein Gedanke, der in unseren Quellen heute eigentlich immer wieder durchgeschimmert ist. Jakob war felsenfest davon überzeugt, sein finanzielles Schicksal mit ein paar geschälten Stöcken vor den Tränken der Tiere kontrollieren zu können.
Mhm, die Illusion der Kontrolle.
Genau. Und Rahel glaubte, ihre Zukunft und ihre Sicherheit hinge von ein paar kleinen gestohlenen Statuen in ihrer Satteltasche ab. Sie beide klammerten sich an diese Illusion, durch ihre eigene Cleverness das System beherrschen zu können.
Das ja völlig gescheitert ist.
Eben. Und da frage ich mich, welche modernen geschälten Stöcke oder Hausgötter nutzen wir heute? An welche Methoden, Strategien oder auch Statussymbole klammern wir uns in der Illusion, unser Leben, unsere Karrieren oder unseren Erfolg bis ins letzte Detail kontrollieren zu können?
Eine sehr gute Frage.
Und wie verändert es unsere eigene Sicht auf die Welt, wenn wir als jemand, der gerne selbst die Zügel in der Hand hält oder andere gerne mal austrickst, auf einmal erkennen, dass all diese Werkzeuge völlig wirkungslos sind, wenn wir feststellen, dass wir gar nicht die allmächtigen Regisseure unseres eigenen Stücks sind, sondern dass etwas viel Größeres, Unkontrollierbares am Werk ist?
Mhm.
Denk mal drüber nach. Wir hoffen, du konntest aus diesen trüben Gewässern der Geschichte heute ein paar klare Erkenntnisse fischen. Danke, dass du bei diesem Deep Dive dabei warst. Bis zum nächsten Mal.